letztendlich ist das Land viel spannender, vielfältiger, als ich gedacht habe und als die meisten Leute sich das vorstellen. Wir sind dann über diese Bucht gesegelt, in die, habe ich eben schon gesagt, zwischen Januar und März die Wale kommen. Und dann kommt man in diese surreale Landschaft, an die sich dann auch Mangroven anschließen, durch die man mit dem Paddelboot dann fahren kann. Und das gehört also zu den schönsten Erlebnissen meiner Reisen.
Travel Tales, der Reisepodcast von Edelweiss. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Edelweiss Travel Tales, dem Podcast von Edelweiss, der führenden Schweizer Ferienfluggesellschaft. Ihr wisst es mittlerweile, alle 14 Tage spreche ich hier mit spannenden Menschen, die eine besondere Verbindung zu einem Reiseziel haben. Ob Einheimische, Auswanderer oder Reisende, gemeinsam möchten wir mit euch eintauchen in spannende Destinationen und euch ein Gefühl für ein Land geben. Ein Gefühl, das über Klischees hinausgeht. Mein Name ist Erik Lorenz, vielleicht kennt ihr mich aus dem Weltwach-Podcast und ich bin auch hier in diesem Format euer Gastgeber. Heute geht es in die Dominikanische Republik, ein Land in der Karibik, das sich die Insel Hispaniola mit Haiti teilt, welches wiederum im westlichen Teil der Insel liegt. Es ist das zweitgrößte Land der Karibik, liegt zwischen dem Atlantik und dem Karibischen Meer und bietet auf kleinstem Raum eine enorme landschaftliche und kulturelle Vielfalt. Viele verbinden die Dominikanische Republik vermutlich zunächst mal mit All-Inclusive-Strandurlaub, ich ehrlich gesagt zum Teil auch. Aber ich habe nun gelernt, das Land ist so viel mehr. Es ist reich an Geschichte, es ist wild in seiner Natur und voller musikalischer und kultureller Einflüsse. Wer wirklich eintaucht, entdeckt Berge, Dschungel, spannende Städte, karibische Lebensfreude und eine ganz eigene Seele. Einer, der wirklich eingetaucht ist, ist Philipp Lichterbeck. Er ist Journalist, Autor, Fotograf und Lateinamerika-Korrespondent, er lebt seit 2012 in Rio de Janeiro und berichtet seitdem regelmäßig aus der Region für deutschsprachige Medien wie Die Zeit, Tagesspiegel, Focus, NZZ, National Geographic Traveler oder auch Cicero. Für den Dumont Verlag hat er zwei Reiseführer über das Land geschrieben und er hat zudem auch schon eine seiner Reportagen über die Dominikanische Republik zum Edelweiss-Magazin Edelweiss Experience beigesteuert. Darin schreibt er, ich zitiere, dass zuerst einmal die in der Karibik unübertroffene landschaftliche Vielfalt. Die Dominikanische Republik hat eine 1300 Kilometer lange Küste mit Mangroven, Lagunen, Korallenfelsen, idyllischen Inseln und Stränden. Sie besitzt mit dem Chibao-Tal eine fruchtbare Ebene, in der Tabak, Zuckerrohr, Gemüse und Reis gleich mehrfach pro Jahr gedeihen. Ganz im Südwesten gibt es sogar eine wüstenartige Gegend mit Kakteen, Salzseen, rosa Flamingos und Krokodilen. Zitat Ende. Ach, das klingt doch ein Land, oder? Viele unterschiedliche Dinge, die es zu entdecken und zu erfahren gibt. Und deswegen schlage ich vor, wir legen jetzt los. Hallo Philipp, herzlich willkommen bei den Edelweiss Travel Tales. Herzlich willkommen zum Podcast. Schön, dass du mit dabei bist. Hi.
Erik, hallo, ich freue mich.
Ich freue mich auch, insbesondere weil wir für diese Aufnahmesession ziemlich gut verteilt sind über den Erdball. Du sitzt in Rio de Janeiro, richtig?
Richtig.
Ja, schön, spannend. Tolle Stadt. Ich bin gerade hier in New York und wir sprechen weder über New York noch über Brasilien, sondern wir sprechen natürlich über die Dominikanische Republik in dieser Folge, über deine Dominikanische Republik. Dort warst du schon des Öfteren unterwegs, als Buchautor, als Journalist, auch als Fotograf. Und deshalb würde ich zum Einstieg gern etwas machen, das vielleicht so ein bisschen gewagt ist, für einen Podcast jedenfalls, also ein Audiomedium. Ich würde nämlich gern ein Bild gemeinsam mit dir betrachten, ein Foto, das du aufgenommen hast. Und zwar dieses hier, ich reich's dir mal virtuell rüber. Und also ich muss sagen, ein solches Bild wäre mir gar nicht unbedingt zuerst in den Sinn gekommen, wenn ich war noch nie dort, an die Dominikanische Republik denke. Deswegen kannst du uns dieses Bild mal beschreiben? Was ist da zu sehen und wie ist das entstanden?
Ja, also das ist frühmorgens, das ist zum Sonnenaufgang und ich stehe auf dem Pico Duarte. Das ist ein fast 3100 Meter hoher Berg und das ist der höchste Berg nicht nur der Dominikanischen Republik, sondern der ganzen Karibik. Und ich denke, das Foto hat dich überrascht, weil du die Dominikanische Republik spontan nicht mit Bergen, Gebirge in Verbindung gebracht hast. Ja, ich habe mich entschlossen, da hochzuwandern. Das ist eine zweitägige Wanderung. Da läuft man mit Führern, die zwei Esel dabei haben, auf denen Proviant mitgeführt wird.
Also schon ein größerer Ausflug. Nicht jetzt ein kleiner Spaziergang mal eben so hoch, sondern schon eine etwas größere Unternehmung.
Ja, man muss das schon planen und man muss sich auch darüber im Klaren sein, auf was man sich da einlässt. Es ist nämlich anstrengend, es geht steil nach oben, den größten Teil der Wanderung, und man läuft viel über Geröll und es ist jetzt kein Dschungelpfad, sondern es ist richtig alpin. Je höher man kommt natürlich, und es wird auch immer kälter. Und man schläft oben in so einem, ja, in Holzhütten auf dem Boden mit Schlafsack. Die Führer kochen was über dem Feuer. Und dann bricht man morgens, und jetzt komme ich zum Foto zurück, bricht man morgens um 4 Uhr, um 4:30, bricht man dann auf für den letzten Anstieg. Der dauert dann nochmal eine Stunde, und dann steht man zum Sonnenaufgang oben auf dem Pico Duarte und hat also einen Rundblick über diese ganze Insel, kann bis nach Haiti schauen und fast bis zu den Küsten.
Ach schön, ich wusste gar nicht, dass das vom Gipfel aufgenommen ist, dieses Foto, aber es sieht wunderschön aus. Also ganz, ganz viele Berghänge, Kuppen, ganz aufgefaltet, das Gebirge in ganz vielen Schichten bis zum Horizont zieht sich das. Sieht atemberaubend schön aus.
Ja, da siehst du einen, beziehungsweise zwei Nationalparks, die direkt aneinander grenzen.
Aha.
Das zeichnet die Dominikanische Republik ja auch aus, dass sie viele Nationalparks hat. Rund 30% der Fläche sind Nationalparks, und diese beiden Parks im Zentrum der Insel, die also von einem großen Gebirge, von einem Zentralgebirge beherrscht wird, die sind also geschützt und was auch gut und wichtig ist. Und du schaust also genau über diese Berghügel und Ketten hinweg über die ganze Insel, wie sie gerade morgens erwacht.
Und das ist also der Pico Duarte, ja? So heißt der Berg, der höchste Berg dort.
Das ist der Pico Duarte. Aha. Und ich erinnere mich, nur für die Leute, die das auch versuchen, ich war schlecht ausgerüstet. Ich hatte nur eine kurze Hose dabei, wie man das halt so macht, wenn man in die Karibik reist. Und auch keinen Pulli.
Ich werfe es gerne vor, das könnte mich auch betreffen.
Und ich habe fürchterlich gefroren da oben, an den Füßen, an den Händen, am ganzen Körper. Dann kam aber langsam die Sonne, und das war dann wirklich schön. Es gab dann auch Kaffee, und langsam kam die Sonne vom Horizont nach oben und hat also dann ziemlich schnell auch unsere Körper gewärmt. Das war dann wurde das Erlebnis wurde umso schöner. Ich konnte mich immer mehr entspannen, und dann haben wir sogar noch kurze Zeit da oben rumgedöst und den Schlaf nachgeholt.
Wow, ja, also ich finde, schon daran merkt man, an dieser kleinen Szene und an diesem Bericht, dass die Dominikanische Republik viel, viel vielfältiger ist, als ich sie vielleicht mangels besseren Wissens erwartet hätte. Das heißt, klar, es gibt die schönen Strände, das türkisfarbene Wasser, werden wir ganz bestimmt in dieser Folge auch noch drüber sprechen. Aber es gibt eben auch Berge, es gibt ganz viele Nationalparks, hast du gerade erwähnt, die ganz unterschiedliche, geografische und visuelle Reize beinhalten. Deswegen mal die Frage, bevor wir jetzt zu viel über, es ist jetzt vor allem Wasser, es sind vor allem die Berge sprechen. Wie würdest du denn in deinen Worten die Dominikanische Republik beschreiben, für jemanden, der noch nie dort war oder die noch nie dort war? Was macht dieses Land für dich ganz persönlich aus?
Ja, unglaublich vielfältig. Du hast erstmal verschiedenste Landschaften, Ökosysteme, Biotope. Das reicht also von dem berühmten Traumstrand mit dem türkisen Wasser über Dschungel, über diese, wie gesagt, bis 3000 Meter hohen Berge. Es gibt das fruchtbarste Tal der ganzen Karibik, das Valle du Sibão, in dem also ganz tiefe schwarze Erde liegt und auf der Tabak angebaut wird. Reis wird angebaut in der Dominikanischen Republik, natürlich viel Zuckerrohr für den Rum. Und dann gibt es ganz im Süden, da gibt es eine Halbinsel, die ragt so wieder wie ein Haifischzahn aus der Insel unten heraus. Das ist die Halbinsel von Pedernales. Da gibt es also eine richtige Wüste, kann man sagen, mit großen Kakteen, wie man sie aus dem Südwesten der USA kennt, mit Krokodilen, mit Leguan. Da ist es sehr trocken, da regnet es teilweise monatelang, jahrelang kaum oder gar nicht. Da verenden teilweise Kuhherden. Das ist eine irre Region, und das sind alles Sachen, die mich auch selbst überrascht haben, die ich selbst nicht wusste, als ich da dorthin gereist bin. Ja, und so ist für mich sozusagen das Charakteristische, wenn wir über Natur und Landschaft sprechen, die Vielfalt, die unerwartete Vielfalt. Die Dominikanische Republik ist relativ klein. Es ist von der Fläche ist sie so groß wie Niedersachsen. Und ich kenne kein anderes Land, was auf so einer kleinen Fläche so eine landschaftliche Vielfalt bietet. Und das heißt natürlich auch, dass du unglaublich viele Sachen machen kannst in der Natur, ne? Also von Wassersport bis Wandern, bis Tauchen, bis ja, was macht man in der Wüste? Weiß ich nicht. Die Wüste genießen,
überleben.
Die Stille genießen.
Ja. Ja, toll. Ja, also ich merke schon, man kann sich richtig schaffen. Du hast das ja erwähnt, das war auch ordentlich anstrengend, euer Aufstieg. Aber klar, man kann sich auch richtig gut gehen lassen am Strand. Ja, da ist die volle Bandbreite da.
Ja, und damit, ja. damit verbunden ist natürlich auch eine große kulturelle Vielfalt, weil jede dieser Landschaften und dieser Ökosysteme hat eine ganz eigene Kultur hervorgebracht hat, die auch größtenteils noch bis heute intakt ist. Da muss man ein bisschen genauer hingucken, da muss man öfter mal auch in das Land wahrscheinlich reisen, um diese Sachen zu sehen oder ein schlaues Buch lesen vorher. Und dann bekommt man mit, wie also jede dieser Landschaft auch einen ganz eigenen Menschenschlag und eine ganz eigene Kultur, eine ganz eigene Wirtschaft auch hervorgebracht hat. Auch eine ganz eigene und unterschiedliche Musik. Also die Küsten sind ja generell, das ist glaube ich überall auch so, kenne ich es aus Lateinamerika, so die Küsten sind etwas ausgeflippter, die Menschen sind extrovertierter, es ist lauter, es ist chaotischer und in den Bergen geht es etwas ruhiger zu, die Menschen sind gesetzter, vielleicht etwas introvertierter. Die Musik ist dort auch eine andere. Also während an den Küsten, da hört man vor allen Dingen den Merengue, den Bachata, Salsa, sagt ja alles was, eine typische karibische Musiken, während man in den Bergen eher den Perico Ripião hört und spielt. Das ist eine Musik, die also nur mit einer zweiseitig bespannten Trommel, mit einer Ratsche und mit einem Akkordeon und Gesang spielt. Also es sind immer so drei Männer in der Regel, die diese etwas, es ist eine sehr volkstümliche Musik, würde ich sagen, die in den Bergen vorherrscht. Und als dritten Punkt kann, würde ich sagen, jetzt was die Dominikanische Republik charakterisiert und ausmacht, für mich persönlich, ist Santo Domingo, diese älteste europäische Stadt Amerikas, deren Zentrum, deren Altstadt aufwendig renoviert, restauriert wurde über die letzten, ich weiß nicht, 20 Jahre, mit Geldern der UNESCO und die also immer schmucker und schöner wird und in der man also tatsächlich sich fühlen kann mit etwas Vorstellungskraft wie im 16. Jahrhundert, die ersten Conquistadoren. Die Spanier, die dort ankamen und ja, diese erste Stadt gebaut haben unter sehr widrigen Umständen. Also das hat mich fasziniert. Ich bin ja auch, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, ich bin ja auch Lateinamerikanist. Also dieses geschichtliche Interesse und diese Faszination für diese ersten Jahre der Kolonisierung. Ja, das hat mich sehr viel fasziniert dort in Santo Domingo. Das ist also ein riesiges Freilichtmuseum. Und mit etwas Fantasie fühlst du dich da wirklich wie noch in den Anfängen der Conquista.
Ja, wahnsinnig spannend. Ja, lieben Dank für diesen Überblick in den letzten Minuten. Also ich hing gerade schon an deinen Lippen, was dort alles so zu erkunden und zu erleben und zu hören ist und zu sehen ist. Da haben wir ja noch viele Möglichkeiten, wo wir hoffentlich gleich nochmal vertiefen können. Du hattest in einem Nebensatz aber vorhin auch angedeutet, dass einiges von alledem dich bei deiner ersten Reise durchaus auch überrascht hat. Also du bist da nicht als jahrelang intensiv eingelesener Dominikanischer Republik-Experte, zumindest im Theoretischen, angereist, sondern wurdest selbst durchaus noch überrascht. Deswegen die Frage, wie hat denn deine Beziehung zu diesem Land ihren Anfang genommen? Warum bist du damals das erste Mal hingereist und wie ist es seither weitergegangen mit der Dominikanischen Republik und dir?
Ja, also die Geschichte ist ganz schön. Und zwar hat ein Professor von mir am Lateinamerika-Institut in Berlin, Ulrich Fleischmann, ein großer Karibist, der hat in den 1970er Jahren den ersten Reiseführer über die Dominikanische Republik geschrieben, und zwar im Dumont Verlag. Damals waren das noch Reiseführer mit einem starken kulturellen Schwerpunkt, kulturell und geschichtlich. Der Ulrich Fleischmann, der Uli, hat das bis in die 2000er Jahre reingemacht und dann war er zu alt, hat er sich zu alt gefühlt, diesen Reiseführer weiter zu betreuen und weiter dorthin zu reisen. Und dann hat er mich gefragt, ob ich das nicht machen könne, ob ich nicht seinen Reiseführer übernehmen könne.
Wie ist er da auf dich gekommen?
Ich war sein Student, ich war gut mit seiner Tochter befreundet. Die hat wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt. Und
er hat es dir also zugetraut. Also du hast was studiert bei ihm?
Sag mal. Er hat es mir zugetraut. Er hat vielleicht auch schon gesehen, der Typ ist ein Abenteurer und der hat Lust am Reisen und am Entdecken. Und der kennt sich, also der ist sehr Lateinamerika-affin und dem kann man das zutrauen. Ja, und mir ging es so, also ich hatte natürlich die üblichen Klischees im Kopf und jedem, dem ich gesagt habe, ey, ich fahre in die Domrep, eineinhalb Monate, zwei Monate lang, der hat natürlich gesagt, was Domrep, was willst du denn da? Da gibt es dann nur irgendwie, ja, Ballermann in der Karibik, ne? Das ist ja nicht besonders interessant. diese Vorurteile hatte ich natürlich auch, ne, sozusagen Ballermann in der Karibik. Und letztendlich ist es dann, und das haben wir, das, ich merke ja auch, wie viele Leute bis heute diese Vorurteile im Kopf haben, auch nicht hundertprozentig zu Unrecht, ne? So ist es natürlich auch nicht.
Aber sehr nuanciert. Und jeder kann, es hast du ja schon angedeutet, so das auf dieser Insel finden oder in diesem Land finden, wonach man sucht.
Letztendlich ist das Land viel spannender, vielfältiger, als ich gedacht habe und als die meisten Leute sich das vorstellen. Und ich habe das ja vorhin oder versucht darzustellen, sowohl landschaftlich, was die Natur betrifft, als auch kulturell und dann noch verbunden mit dieser tollen Geschichte. Ja, und das Schöne ist natürlich, dass dieser Massentourismus, ne, also diese Ressorts, dieser All-Inclusive-Tourismus, ne, der konzentriert sich stark auf 2, 3 Orte, die natürlich an der Küste liegen. Ne, das ist Punta Cana, das ist Puerto Plata, das ist auch La Romana. Während der Rest der Insel, also toll ist für Individualreisende oder Leute, die einfach auch mal raus wollen aus dem Hotel Resorten auf eigene Faust, sich ein Auto mieten oder auch mit öffentlichen Transportmitteln die Insel erkunden wollen. Und dann hast du zwar auch im Rest der Insel immer noch eine ganz gute Infrastruktur, aber du bist raus aus diesem Tourismus, aus dieser Tourismus-Bubble. Mhm. Ne? Und das fand ich sozusagen etwas, was diese Insel für Reisende ausmacht und auch für Rucksacktouristen überraschend spannend macht.
Also man kann sowohl mit Familie sich an den Strand pflanzen und man kann aber auch als individueller Rucksacktourist genauso happy werden, indem man eben so ähnlich unterwegs ist, wie du es gerade schon angedeutet hast. Und
ja, richtig, ja. Und ich merke das auch an den Büchern, an der Zusammenarbeit mit dem Dumont Verlag. Während dieser Reiseführer, ja, früher so diesen starken kulturellen und geschichtlichen Schwerpunkt hatte. Also da ging es viel um alte Gemäuer und um das, was dort passiert ist und um Geschichte und man hat die verschiedensten Sachen, kulturellen Sachen auch erklärt, geht es heute viel stärker um Erleben und Ausprobieren. Also wie wird Kakao gemacht beispielsweise? Ja? Mhm. Wie entsteht das Kassabe-Fladenbrot, das schon die Indigenen dort hergestellt haben? Oder es geht um Aktivsein, also Fahrradfahren beispielsweise oder Wassersport machen oder eben auch wandern, so wie ich, oder Canyoning kann man auch machen. Mhm. Ne?
Schön. Ja, vielseitig ist hier das Stichwort, das wir jetzt schon ganz oft gebracht haben und ich will es auch noch ein letztes Mal bringen mit einem Blick auf ein weiteres Foto von dir, das ich mir noch rausgesucht habe. Ja. Das hatte den Dateinamen, ich habe es irgendwo runtergeladen, Lieblingsort. Scheint also einer deiner Lieblingsorte zu sein auf der Dominikanischen Republik und zeigt eine Landschaft, die hätte fast auch schon in der Schweiz sein können. Also wunderschöne Hügel, hinten ein bisschen bergig, ganz, ganz, ganz grün, also saftig grünes Gras, ein paar Wälder und im Vordergrund eine Schaukel, auf der jemand steht und angeschubst wird von einem Buddy. Was ist das für ein Ort?
Ja, das ist der Monte Redondo, also der runde Berg. Und ich weiß gar nicht, ob er tatsächlich so heißt oder ob sie den Namen verpasst haben. Das liegt an der Nordküste der Dominikanischen Republik, nicht weit tatsächlich von Punta Cana entfernt, also Bávaro Punta Cana, einem dieser Ort, an dem sich die Hotels konzentrieren, liegt in der Nähe von einer Kleinstadt, Miches nennt die sich. Oh, ja, und dieser Berg, der ist in den letzten Jahren touristisch erschlossen worden. Da kann man mit dem Auto fahren, man kann auch hochwandern. Und der ist oben halt komplett kahl und man hat einen tollen 360-Grad-Blick. Im Hintergrund, das, was du nicht siehst, ist direkt das Meer. Ist direkt dieses blaue, türkise, karibische Meer. Und der Blick, den das Foto einnimmt, ist also direkt in die Berge, in die nördlichen Kordilleren hinein. Und dann haben sie da ja, wie das häufig so ist, haben sie da so eine Schaukel gebaut, mit der man dann weit hinausschaukeln kann und dann das berühmte Foto machen, als ob die Person sozusagen im Nichts schweben würde.
Ja.
Oder es gibt Besen und dann kann man sich auf den Besen zwischen die Beine nehmen und hochspringen und dann das Foto ohne Untergrund, ohne Boden und dann sieht es auch so aus, als ob die Person da auf den Besen fliegen würde. Ja, es ist schön da oben, ja, weil man hat, es ist grün, es ist blau, es ist diese üppige Natur der Dominikanischen Republik zu sehen und ja, deswegen habe ich das für den Reiseführer als einen der vielen Lieblingsorte mit ausgewählt. Ja.
Mhm. Ja, schön. Also es gibt ganz viele Lieblingsorte, die durch ihre natürliche Schönheit bestechen. Und du bist aber, soweit ich das in der Vorbereitung mitbekommen habe, ja auch immer wieder unterwegs, um natürlich auch die Locals kennenzulernen. Menschen, die dort leben, Menschen, die von dort kommen und dir ihre ganz persönlichen Einblicke in dieses Land geben können. Und du hast interessanterweise mal fürs Edelweiß Bordmagazin eine Reportage geschrieben über die Dominikanische Republik. Und darin hast du beispielsweise einen Herrn porträtiert, den ich ganz spannend fand. Nämlich, mal sehen, ob ich es richtig ausspreche, Meister Toribio. So hast du ihn zumindest, glaube ich, genannt. Wer ist das?
Ja, den Ricardo Arsenio Toribio, Maestro Toribio. Das ist eine ganz tolle Figur. Das ist ein Maler, nennt sich selbst Volkskünstler. Das ist also keine Abwertung für ihn, sondern die höchste Ehre. Maestro Toribio ist Autodidakt, hat sich das Malen selbst beigebracht. Und er lebt im Landesinneren am Fuß der Zentralkordilleren in einem Bauernhaus mit seiner Frau, Kind, Hund, Katze, alles dabei. Da hat er auch sein Atelier. Ich bin auf ihn gekommen, weil er mit meiner Ex-Freundin bekannt war und habe ihn dann auf meinen Reisen immer wieder besucht, unter anderem auch für das Edelweiß Bordmagazin, für das ich eine Geschichte gemacht habe über die tollen Volkskünstler der Dominikanischen Republik. Ja, und der Maestro Toribio, der malt also, er wird oft als magischer Realist beschrieben, das ist ja dieser Literaturstil, typisch für Lateinamerika, weil er also ganz fantastische Szenerien auf die Leinwand bringt, mit sehr viel Farbe, es ist sehr bunt bei ihm, sehr viel Öl, sehr große Bilder. Er sagt halt, Musik wird aus Tönen gemacht, Gemälde werden aus Farben gemacht und meine Gemälde sind also Songs aus Farbe. Und hat so ein immer wiederkehrendes Motiv, das ist ein kleines, bauchiges Schiff, auf dem ein Baum wächst und auf dem Menschen unterwegs sind und dieses Schiff oder diese Schiffe fliegen häufig durch seine Landschaften. Diese Landschaften sind dann häufig geprägt, das sind so ländliche Pastoralen, das ist so ein vorindustrielle Insel, in der die verschiedenen Ethnien friedlich miteinander leben, untereinander heiraten, am Tisch sitzen, miteinander essen, Party machen. Diese Bilder sind also, das hört sich jetzt irgendwie naiv an, aber dennoch, also naive Malerei oder so ein bisschen, ja, idealistisch, aber genau das macht die Bilder halt aus. Sie sind auch toll ausgeführt, muss man sagen. Ja, also kann toll mit Farben und mit Formen umgehen und es ist also eine Üppigkeit, die wir in unserer Kunst nicht mehr kennen oder vielleicht so noch nie gekannt haben, sondern es ist typisch karibisch. Und es geht bei ihm, wir haben viel miteinander gesprochen. Es kam so raus, worum es ihm geht, ist immer die Insel Hispaniola, ne? Also diese Insel, die heute geteilt ist in die Dominikanische Republik und Haiti. Und er träumt eben von dieser Insel, die von den Taino-Indigenen Quisqueya genannt wurde, die keine Grenze hatte, in der es 5 Taino-Kaziken-Tümer gab. Also er träumt von einer Insel, bevor der Kolonialismus einsetzte, in der alle Menschen gleich waren. Und das versucht er in seinen Bildern auszudrücken. Ein großes Bild von ihm hängt im Parlament in Santo Domingo. 2 seiner Bilder hängen in den beiden bedeutendsten Museen der Dominikanischen Republik. Das ist einmal das Museum für moderne Kunst in Santo Domingo und das Centro León in Santiago, der zweitgrößten Stadt.
Ja, also wirklich ein anerkannter Künstler, der Anerkennung gefunden hat im Land, aber auch bei dir. Du hast ja gerade auch sehr lobend über seine Arbeit gesprochen. Und er scheint auch so ein paar gute Sätze immer von sich gegeben zu haben bei euren Begegnungen. Du zitierst ihn zum Beispiel mit den Worten, Zitat, ich bin ein Sohn der Karibik, voller afrikanischer Vorstellungskraft, europäischer Perspektive und indigenem Erstaunen. Da springt er ziemlich viel mit in diesem Satz, also ziemlich gewichtig, wenn man mal so drüber nachdenkt, also über das Thema nachdenkt, Kultur und Identität und wie er sich selbst und seine Arbeit sieht. Also afrikanische Vorstellungskraft, europäische Perspektive, indigenes Erstaunen. Wie hast du diese Aussage aufgefasst oder interpretiert?
Ja, das ist genau das, worüber ich eben gesprochen habe. Diese Einheit der Insel, aber auch die Einheit der Menschen, denn alle Dominikaner sind Nachkommen der Europäer, der Indigenen und der Sklaven aus Afrika, die rübergebracht wurden. Nur leider wird das halt häufig verleugnet. Also die Dominikaner insbesondere, die sehen sich häufig noch mit Spanien in Verbindung, mit der Madre Patria und erkennen noch an, dass sie Indigene sind, aber mit dem afrikanischen Erbe wollen sie nicht so viel zu tun haben. Das verorten sie eher in Haiti. Man kann schon sagen, es gibt eine gewisse Form auch von Rassismus in der Dominikanischen Republik gegenüber den Haitianern, was absurd ist in Anbetracht der Geschichte der Dominikanischen Republik. Aber es ist eben dieses große soziale Gefälle, was da auch eine Rolle spielt. Und für Toribio ist es halt wichtig zu sagen, wir sind eins. Diese Insel ist eins. Wir haben alle diese Wurzeln, und das versucht er eben in seiner Kunst, aber auch als Person auszudrücken. Er sagt immer, meine Bilder entspringen kollektiven Träumen. Ja, das bringt es auch ganz gut, ganz schön auf den Punkt.
Ja, und die Rede, du hast das ja erklärt, ist eben von dieser Insel, auf der sich die Dominikanische Republik und Haiti befinden, Hispaniola. Ursprünglich mal war der Name Quisqueya, so spreche ich es halbwegs richtig aus?
Quisqueya, so, ja. Wurde sie von den Indigenen, von den Taínos genannt, die aber dann schon im Ende des 16. Jahrhunderts leider schon ausgestorben waren.
Die Karibik natürlich lange besiedelt hatten, bevor Kolumbus jemals dort auch nur einen Fuß hingesetzt hatte. Und obwohl sie jetzt so lange schon ausgestorben sind, wie du sagst, haben sie Spuren hinterlassen? Verbleibt irgendetwas von diesen Kulturen bis in die heutige Zeit?
Ja, es heißt immer, dass sie Ende des 16. Jahrhunderts gab es keine Taínos mehr. Da wurden, ich glaube schon Mitte des 16. Jahrhunderts, wurden da die letzten Schlachten geschlagen. Die Taínos haben die Spanier, entnimmt man jetzt den Berichten von den Spaniern, haben die Spanier eigentlich sehr großzügig empfangen. Also es muss ein ganz freundliches Volk gewesen sein und waren wirklich großzügig gegenüber den Spaniern, und die Spanier haben das auf der einen Seite interpretiert als paradiesischen Urzustand. Also waren auf der einen Seite waren sie ganz angetan davon, ja, von diesen halbnackten Menschen, die also ganz anders als sie nicht auf der Suche nach Reichtum waren und nach Ruhm. Und auf der anderen Seite haben sie die für naiv gehalten und sich gefragt, sind das überhaupt Menschen? Das diente dann natürlich auch dazu, ihnen, ja, sie auszubeuten, sie zu versklaven und ihnen das Gold, was sie hatten, abzupressen. Die Taínos sind dann, wie ich eben schon gesagt habe, im 16. Jahrhundert leider ausgestorben, insbesondere an den Krankheiten, wie überall in Amerika. Ja, also die Todesursache Nummer eins nach der Ankunft von Europäern in Lateinamerika sind die Krankheiten. Zu Millionen sind die Menschen daran zugrunde gegangen und dann in geringerem Maße auch die Sklaverei und auch Massaker natürlich. Das hat es alles gegeben. Dennoch haben die Taínos bis heute ja einen gewissen Einfluss. Da gibt es einmal die Sprache. Also es gibt viele Worte aus dem Taíno, aus der Karibik, die Eingang in die Spanische und dann auch in andere europäischen Sprachen gefunden haben. Beispielsweise das Wort Kanu, Hurricane, Mais, die Pflanze, das Getreide. Der Tabak, Barbecue, Iguana, Guave. Das sind alles Worte, die kommen aus dem Taíno.
Papaya habe ich, glaube ich, auch irgendwo gelesen.
Ja, das mag sein. Also von dort kommt der Tabak. Davor wurde in Europa eigentlich nicht geraucht. Aha. Die Taínos haben aber schon zu rituellen Zwecken haben sie schon Tabak angebaut und haben auch ihre Zigarren, wenn sie noch nicht gedreht haben, geraucht. Dann sagt man immer, dass in den Bergen aber dennoch Taínos überlebt haben, und man sieht das manchmal an Leuten, die so eine ganz schöne braun-goldene Hautfarbe haben, so eine leuchtende Hautfarbe und eben ganz glatte Haare. Die werden dann häufig, da sagen die Leute häufig, guck mal hier, das ist noch ein Taíno. Oder der hat Taíno-Vorfahren, hier dieser oder jener. Ne?
Ja.
Das trifft man häufiger. Und dann gibt es noch Einflüsse in der Küche. Also es gibt so ein Fladenbrot, das nennt sich Cassava. Das ist aus Maniok, ist das. Aber auch Mangu, das ist ein Kochbananenmus, was morgens gegessen wird, mit Zwiebeln, lustigerweise. Es ist salzig, aber durch die Bananen wird es dann auch, hat es eine gewisse Süßlichkeit. Sind zwei Gerichte beispielsweise, die überlebt haben. Und als weiteren Punkt gibt es viele Höhlenmalereien. Es gibt eine Reihe von Höhlen in der Dominikanischen Republik, und da haben die Taino sich Also haben sie sich verewigt mit ganz lustigen, ja, menschlichen Figuren meistens. Oft Sonnendarstellungen und auch Tiere findet man. Was interessant ist an diesen Menschenfiguren ist, dass die häufig zu lächeln scheinen.
Mhm.
Und
das ist doch sympathisch.
Kann man darauf schließen, genau, dass die Taino ein sehr sympathisches, freundliches Volk gewesen sind.
Ja.
Die relativ spät oder zu spät erkannt haben, was die Spanier eigentlich mit ihnen vorhatten. Und als sie sich dann angefangen haben zu wehren, wurden sie dann vollends vernichtet.
Ja, wirklich unfassbar traurige Geschichte, und aber nichtsdestotrotz sicherlich auch wahnsinnig spannend, dann auf ihren Spuren, soweit das möglich ist, dort unterwegs zu sein und dem nachzuforschen.
Ja, also diese Höhlenmalereien sind toll, nicht nur wegen der, beziehungsweise diese Malereien sind sehr interessant, nicht nur wegen der Malereien selbst, sondern auch wegen der Höhlen.
Mhm.
Beispielsweise gibt es die schönste Höhle dort und die am besten auch erschlossenste ist die Cueva de las Maravillas an der Südküste. Das ist also, die haben auch irgendeinen Preis gewonnen für Höhlenerschließung,
mhm.
Höhlenerschließungsdesign, die Architekten, die das gemacht haben. Ja, weil die haben da durch diese Höhle ganz, mit Beleuchtung kann man ja viel machen, und die haben da wirklich eine irre Beleuchtung angebracht. Und man läuft da auf befestigten Wegen durch diese Höhle, und das Licht geht immer, wird durch Bewegung ausgelöst, also es sind Bewegungsmelder, und dann ist immer Licht in einem Teil der Höhle, der andere Teil ist dann dunkel. Und also das ist wirklich sehr schön. Das empfehle ich jedem, der auf die Insel fährt. Einmal wegen der Höhle selbst und dann aber auch, weil es da von den Taino-Malereien wimmelt.
Also das als Beispiel Taino-Kultur unter der Erde. Ich habe auch ein Beispiel gefunden. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Taino-Kultur, naja, im übertragenen Sinne in diesem Fall. Unter Wasser, und zwar vor der Küste Punta Canas gibt es wohl ein Unterwassermuseum, das der Taino-Kultur zumindest mal gewidmet ist. Und zwar wurden dort 22 große Skulpturen erschaffen. Die stehen so in 3 bis 7 Metern Tiefe unter dem Meeresspiegel. Mhm. Muss man also runtertauchen, um dann die zu betrachten. So eine ganz besondere Ausstellung. Also wer da Interesse hat, ich war ja nun, wie beschrieben, noch nicht da, kann selbst nicht beurteilen. Klingt aber für mich ziemlich spannend.
Ja, da war ich auch noch nicht tauchen.
Ja.
Aber es gibt ja auch was Ähnliches vor der Küste von Yucatan. Da hat man Figuren und Statuen versenkt, um die Tauchgründe etwas interessanter zu gestalten.
Ja, naja.
Aber man kann auch so in der Dominikanischen Republik schön tauchen, weil es gibt einen Haufen Korallenriffe, es gibt Steilküsten, es gibt natürlich eine reiche, sehr viele Fische, bunte Fische, Papageienfische, die Cotorra, es gibt die Wale, die im Januar bis März in die Bucht von Samaná kommen. Und es gibt viele, viele gute Tauchgründe, also insbesondere an der Nordküste ist es spannend.
Gut, dass du das betonst, denn wir haben vorhin, oder ich, so oft hervorgehoben, ja, es gibt ja nicht nur das tolle Meer und die tollen Strände, es gibt ja auch Berge und alles mögliche andere, aber natürlich wollen wir dem Meer auch Genüge tun, das nun mal ja einer der Gründe ist, dort auch gerne hinzureisen. Das heißt, also Tauchen ist wunderbar möglich, Surfen ja sowieso auch. Aber ich habe irgendwo gelesen, dass du zum Beispiel vor allem auch sehr gern segelnd dort unterwegs gewesen bist schon.
Ja, das kam über einen Freund von mir, den Alex Matas, ein Spanier, der das Segelschiff von seinem Onkel geerbt hat, die Ezzaro. Und zwar in Samaná, Santa Bárbara de Samaná, auf der Halbinsel von Samaná, einer der schönsten Regionen der Dominikanischen Republik, auch kulturell sehr interessant, weil dort, ja, da wurden Schwarze aus den anderen karibischen Inseln hingebracht, und da hat sich bis heute das Englische mehr oder weniger gehalten, beziehungsweise viele Leute haben englische Nachnamen dort.
Mhm.
Und das macht Samaná, die Halbinsel, kulturell interessant. Ja, und der Alex, der hat dort dieses Segelboot, und direkt auf der anderen Seite der Bucht befindet sich der Nationalpark Los Haitises. Der ist irre, weil das da teilweise aussieht wie bei Avatar 1, diese schwebenden Inseln im Weltraum, du erinnerst dich. Und dort stehen also mitten im Meer, ragen aus dem Meer also die Mogotes auf. Das sind so zerklüftete Felsen, auf denen aber oben Vegetation ist und Vögel leben. Und durch diese Landschaft kann man segeln. Es gibt in Asien irgendwo, ich weiß nicht, Vietnam, Thailand, gibt es auch so eine Landschaft. So spektakulär ist es nicht, dafür ist nichts los. Ja, man hat das dann für sich alleine, wenn man selbst mit dem Segelboot den Ausflug dahin macht. Und das waren also ganz, ganz tolle Reise, weil wir sind dann über diese Bucht gesegelt, in die, habe ich eben schon gesagt, zwischen Januar und März die Wale kommen. Und dann kommt man in diese surreale Landschaft, an die sich dann auch Mangroven anschließen, durch die man mit dem Paddelboot dann fahren kann. Und das gehört also zu den schönsten Erlebnissen meiner Reisen.
Schön. Ich würde noch mal einen kleinen Schlenker zurück machen zum Meister Tori Bio, der ja in der Nähe der Kleinstadt San José de las Matas lebt. Die würde ich jetzt nur mal so als stellvertretenden kleinen Ort nehmen, so als Überleitung hin zu dem Gedanken oder der Frage, wie es in diesen etwas kleineren, vielleicht auch abgelegeneren Ortschaften, zum Beispiel auch im Landesinneren, wie es da so zugeht, was da so los ist. Also wenn wir so eine Straße in so einer Ortschaft entlang schlendern, kannst du uns da mal ein Gefühl für geben, welche Alltagsszenen wir uns da vorstellen können, welche Geräusche, welche Düfte, was spielt sich da so ab? Du hast ja vorhin zum Beispiel schon die Musik angesprochen.
Ja, also erstmal ist es laut.
Also selbst in so einer Ortschaft irgendwo im Hinterland?
Es gibt kaum verkehrsberuhigte Zonen in der Domrep.
Aha.
In Santo Domingo findet man das mit großen Plätzen und Fußgängerzonen und verkehrsberuhigt.
Ja.
In Santiago in Maßen und in Puerto Plata auch in Maßen. Ansonsten ist es laut und das hat damit zu tun, dass die Dominikaner, insbesondere die jungen Dominikaner und die Dominikanische Republik ist jung. Das Durchschnittsalter ist 28 Jahre. Ja, bei uns sind es 45 Jahre.
Mhm.
Ja, und junge Leute sind dynamischer, aktiver, aber auch lauter. Und deswegen ist das Erste, was einen vielleicht als Zentraleuropäer erstmal nervt, sind die vielen Motorräder oder Mopeds, die dadurch die ganze Zeit rumschwirren wie Bienenschwärme und knattern.
Ja.
Das ist, glaube ich, in jedem dominikanischen Ort, gehört zu jedem dominikanischen Ort dazu. Als Zweites, du hast das angesprochen, die Musik.
Mhm.
Musik ist wichtig und zwar andauernd, den ganzen Tag lang. Ob du jetzt im Bus fährst oder in ein Restaurant kommst oder auch in der Bar oder auf der Straße bist, von überall hörst du Musik, manchmal auch mehrfach. Ne? Also es ergibt dann eine Kakophonie. Das ist ganz schön. Es ist die dominikanische Musik, also nicht wie bei uns, wo man hauptsächlich amerikanische Musik hört, im Radio und auch ja persönlich, sondern es ist vor allen Dingen dominikanische Musik. Ne? Es ist der Bachata, der ein eigener dominikanischer Stil ist. Es ist Salsa Merengue und dann in den Bergregionen ist es der Perigori Piau. Und dann fällt einem natürlich sofort auf, dass es viel farbenfreudiger ist, was stark mit den vielen Geschäften zu tun hat, die dann offene Auslagen zu den Straßen hin haben, in denen also der ganze Reichtum an Früchten, an Gemüse dargeboten wird, den dieses Land bietet. Also du hast noch nie so viele Früchte gesehen in deinem Leben, vor allen Dingen so viele reife, süße, leckere Früchte, so viele Bananen, so viele Ananas, also schieß mich tot.
Mhm.
Das ist so eine Eigenschaft dieser Insel, dass sie halt sehr fruchtbar ist und ein Klima hat, was mehrere Ernten im Jahr ermöglicht. Und dann hat sie natürlich durch die Höhe sehr unterschiedliche Klimata. Also du kannst unten natürlich, am Meer kannst du natürlich keine Äpfel anbauen, das ist einfach zu warm. Aber je höher du kommst, es gibt den Ort Constanza beispielsweise. Da sind japanische Immigranten hingekommen, ungarische Immigranten hat man dort hingeholt und auch Europäer oder andere Europäer. Und das ist also die Gemüsekammer des Landes. Da werden Äpfel her, da kommt Salat her, da kommen Sachen her, die halt in unteren Schichten, in denen es zu heiß und zu feucht ist, eben nicht wachsen würden. Und so findest du dann halt, wenn du so eine Straße entlang gehst und dann so einen Laden, so eine Auslage siehst, bist du erstmal überwältigt von diesem Farbenreichtum, von dem Formenreichtum, natürlich auch vom geschmacklichen Reichtum, wenn man sich darauf einlässt. Ja, das ist natürlich toll, denn die Insel ist natürlich in gewisser Weise schon nicht besonders reich. Der Durchschnittsverdienst ist 400, habe ich gelesen, jetzt gerade 400 Dollar oder Euro pro Monat, der Durchschnittsverdienst. Und es gibt aber irgendwie doch immer was zu essen, ja. Weil es immer irgendwo was wächst und irgendwie hat man dann doch einen Mangobaum, einen Papayabaum und ein kleines Feld, in dem man Kartoffeln, Süßkartoffeln oder Maniok hat oder Hühnerhält oder sowas.
Ja,
ne?
ja.
Das ist auch etwas, was die Dominikanische Republik auszeichnet, dass so eine kleinbäuerliche Landwirtschaft noch recht intakt ist.
Mhm. Okay, sehr schön, ja. Ja, auch da wieder die Gegensätze zwischen den, naja, touristischeren Zentren mit der entsprechenden Infrastruktur und dann, wenn man sich dann dort gerne auch mal rausbegibt, ein bisschen ins Hinterland, kann man ganz andere Wirklichkeiten kennenlernen, die natürlich auch super spannend sind. Dementsprechend lohnt sich das, glaube ich, definitiv, das nehme ich mir mit aus diesem Gespräch, zumindest mal in beide Welten die Fühler auszustrecken.
Mhm.
Und zum Thema Fühler ausstrecken und was man vor Ort so macht, würde ich dich natürlich gerne noch so ein bisschen konkreter befragen, jetzt im letzten Teil unseres Gesprächs, nämlich mit ein paar ganz handfesten Tipps für Hörende, die vielleicht selbst mal aufbrechen wollen in die Dominikanische Republik. Du hast ja jetzt schon ganz viel erzählt, wo es dir gefallen hat, was du so gemacht hast, aber wenn wir es vielleicht nochmal auf den Punkt bringen, wenn du jetzt von einem Freund, einer Freundin hören würdest, dass sie dorthin aufbrechen, 1, 2, 3 Wochen oder so, was würdest du sagen? Wie soll man überhaupt mal anfangen, nachzudenken über die eigene Reise in die Dominikanische Republik?
Ich würde erstmal fragen, wo die Interessen und die Vorlieben liegen.
Mhm.
Also ist es eher Kultur und Geschichte? Ist es eher Party, Entspannung und einfach abschalten?
Mhm.
Oder ist es Sport, aktiv sein? Oder ist es auch durchaus ja ein Abenteuer erleben, von dem man nicht so genau weiß, was da auf einen zukommt? Ne? Das kann man alles machen. Und dementsprechend würde ich dann einen Plan zusammenstellen. Ich selbst bereise das Land seit 2010. Ich war zwischen 2010 und 2013 mit einer Dominikanerin zusammen, die ich oft besucht habe. Und ich habe in dieser Zeit, also in den letzten 15 Jahren, dieses Land so häufig besucht und all das gemacht, was ich dir gerade sozusagen als Option dargelegt habe. Das kommt wirklich ganz darauf an, wie man selbst drauf ist, was man vorhat im Urlaub. Ich würde mir sofort versuchen, ein Auto zu mieten. Kommst auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ganz gut durch die Gegend. Du lernst das Land natürlich auch anders kennen, ne? Aber du wartest dann öfter mal und bist dann natürlich nicht so unabhängig und kommst in manche Ecken dann halt auch schwerer oder eben fast gar nicht. Und es könnte auch unter Umständen sogar teurer werden. Also ich würde jedem raten, ein Auto zu mieten. Und dann kann man, wenn man will, in 2 Wochen könnte man all das machen, was ich gerade gesagt habe. Also alles zusammen, ein paar Tage am Strand dösen und dieses blitzblaue Meer genießen, am Strand liegen, die Sonne auf den Pelz scheinen lassen, ein Buch lesen. Und dann kann man in Santo Domingo sich diese irre Geschichte geben und sich darauf einlassen und auch sehr gut essen. Da gibt es gute Restaurants und da einfach flanieren und vielleicht auch Kunst einkaufen, dominikanisch-haitianische Kunst. Dann kann man diese Wanderung machen, die ich beschrieben habe. Man muss ja nicht unbedingt auf den Pico Duarte steigen, wenn einem das zu anstrengend, zu strapaziös ist, sondern man kann da auch so wandern. Du kannst Rafting machen. Es gibt 2, 3 Flüsse, auf denen das geht. Bei Puerto Plata gibt es die 27 Charcos de Damajagua, die 27 Fälle, kann man sagen, von Damajagua. Das ist ein recht gut erschlossener Fluss, in dem es also 27 Wasserfälle mit Wasserbecken hintereinander gibt, die man also von unten nach oben hochklettern kann und dann übers Wasser, über die Wasserfälle sich wieder runtertreiben lassen. Es ist gut erschlossen dort beispielsweise als konkreten Tipp. Das ist auch sehr beliebt.
Mhm.
Es gibt, was Wasser angeht, abseits des Meeres gibt es noch andere spektakuläre Wasserfälle, beispielsweise den Jimenoa 1. Da erzählen sie immer, dass da die Eröffnungsszene von Jurassic Park gedreht wurde. Bis heute habe ich nicht Jurassic Park 1, da gibt es so einen Hubschrauberflug in den Dschungel und man sieht, glaube ich, so einen Wasserfall, der da ganz spektakulär irgendwo runterkommt. Ja, und die Geschichte erzählen sie mal, ich habe es bis heute nicht bestätigt gefunden. Das ist also ein toller Wasserfall, den man besuchen kann, wo man auch im Becken baden kann. Dann gibt es natürlich den Salto de Limón auf der Halbinsel Samaná. Das gehört zu das ist so ein Standard, was Touristenbesuche angeht, da ist es vielleicht ein bisschen zu trubelig. Aber das nicht heißt, dass es da auch nicht schön und spektakulär wäre.
In der Mail vorher hast du mir noch einen Ort genannt, der dir offenbar auch ganz gut gefällt, Las Calderas.
Also es gibt landschaftlich noch ganz interessant, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, gibt es die größte Dünenlandschaft der Karibik. Das nennt sich Las Calderas, liegt auch ganz abgelegen, sehr, sehr urig.
Mhm.
Am Ende von so einer Halbinsel und dann hast du da so eine Sandlandschaft, durch die man wandern kann und sich so ein bisschen wie in der Wüste fühlen kann. Und dann ist dort gleich im Anschluss ist eine große, wie sagt man, Saline, also eine Salzgewinnungsanlage. Das sind diese großen Becken, in denen das Meerwasser reingeleitet wird und dann lässt man das Meerwasser einfach verdunsten durch den starken Sonnenbeschein und dann bleibt das Salz zurück und daraus wird dann Speisesalz gemacht. Auch eine tolle, irre Landschaft, die man vielleicht aus Sonnen noch nicht kennt. Und von dort kann man dann weiterfahren und meine Lieblingsstrecke begeben. Die befindet sich dann einmal rund um diese Halbinsel von Pedernales, ganz im Süden. Da fährt man von Barahona, das ist eine recht große Stadt, die vom Zuckerrohr dominiert wird, fährt man bis an die Spitze der Halbinsel und da ist es noch sehr grün und dschungelig und dann kommen kühle Flüsse aus den Bergen, in deren Becken man dann unten auch baden kann. Da gibt es kleine Badeanstalten und es ist also sehr üppig und grün und dschungelig. Und dann ändert sich das mit einem Schlag an der Spitze dieser Halbinsel. Da gibt es eine große Lagune, die sehr, sehr salzhaltig ist. Da stehen eine große Kolonie von rosa Flamingos drin. Und dann fährt man die Halbinsel wieder hoch bis an die Grenze mit Haiti. Das ist der letzte Stopp. Pedernales nennt sich der Ort. Und das ist also diese Wüstenlandschaft, von der ich gesprochen habe, in der also meterhohe Kakteen stehen wie aus dem Western, in dem Iguanas, große Iguanas leben oder Leguane, in der Krokodile leben und die nochmal einen ganz eigenen Reiz hat. Das ist die am dünnsten besiedelste Region der Insel. Und das ist wirklich wie so ein Western-Gefühl. Und da fahre ich sehr gerne. Diese Strecke fahre ich sehr gerne, weil das ist, ja, man fühlt sich da irgendwie frei. Also das ist so dieses Route 66-Gefühl, würde ich sagen.
Karibische Variante. Das ist, glaube ich, die Straße 44, ne? Die du jetzt beschrieben hast?
Ja, genau. Okay. Estrada, Carretera 44. Aha. Und am Ende bist du dann in Pedernales, direkt an der Grenze zu Haiti. Und da findet, ich glaube, jeden Montag und Freitag ein Grenzmarkt statt. Und da kommen die Kleinbauern und Händler aus Haiti und verkaufen auf der dominikanischen Seite also alle ihre Produkte. Und da ist mords was los. Also das ist irre. Das ist auf jeden Fall auch ein Highlight. Das ist auch ein Lieblingsort von mir, das zu erleben. Ja, und es ist natürlich auch so, dass zwischen Haiti und der Dominikanischen Republik ein riesen Wohlstandsgefälle herrscht und und Haiti eben ja gerade wieder sehr, sehr schwierige Zeiten erlebt und die Menschen wirklich arm sind und auch hungern und irgendwie versuchen zu überleben. Ja, das ist sehr traurig. Und umso trauriger ist es, dass die Dominikanische Republik halt der derzeitige Präsident, ähnlich wie Donald Trump, halt angefangen hat, eine Mauer zu bauen nach Haiti und eine sehr anti-haitianische Politik fährt. Er sagt, wir können hier nicht wie das Elend Haitis lösen. Stimmt aber auch nur halb, denn die Dominikanische Republik würde ohne die haitianischen Immigranten stillstehen. Also sowohl was die Landwirtschaft angeht, als auch den Tourismus und vor allen Dingen den Bausektor. Da arbeiten sehr, sehr viele. Bis zu einer Million Haitianer. Ja, und man bringt die zurzeit, man deportiert die zurzeit in großen Massen, seit einigen Jahren schon. Und das führt dann nur noch weiter zur Entrechtung dieser Menschen. Und die kommen sowieso wieder, um dann sich wieder billig anstellen zu lassen, aber für die Leute ist halt jeder Dollar besser als gar kein Dollar.
Ja, also wissen wir, glaube ich, alle aus der Nachrichtenlage, Haiti, ja.
Und das gehört da eben auch, also um das noch abzurunden, das gehört eben auch zur Wahrheit dazu, das gehört zur Realität dieser Insel dazu.
Ja.
Das muss man wissen, davor darf man nicht auch als Pauschalurlauber in den Ressorts arbeiten sehr viele Haitianer, mittlerweile auch viele Venezolaner. Mhm. Ne? Und wenn man sich darauf einstellt und das weiß, kann man auch, glaube ich, dann, ja.
Damit umgehen.
Je mehr man, wie hat Goethe gesagt, je mehr man weiß, umso mehr sieht man. Ne? Mhm.
Ja, ja, und genau wie du sagst, es gehört zur Wahrheit dazu, finde ich total wichtig, dass du es nochmal ausführst. Es ist eine Insel, aber es sind zwei Länder und die sind sehr, richtig, sehr unterschiedlich, ja, in jeder Hinsicht. Ist ja auch eigentlich immer das Paradebeispiel, wenn man so historische Bücher liest, à la Jared Diamond, wie unterschiedlich sich diese beiden Nationen auf dieser einen Insel eben, seit Jahrhunderten schon entwickelt haben und zu dramatischen Auswirkungen hat das mitunter geführt, sehen wir dann heute. Und
ja, so lange ist es noch gar nicht her, wenn ich kurz unterbrechen darf. Das hat halt mit der haitianischen Revolution hat das eben begonnen, dieser starke Antagonismus. Mhm. Das ist ja die einzige erfolgreiche Sklavenrebellion der Welt in Haiti. Darauf sind die Haitianer auch sehr stolz. Und so unterschiedlich sind die Länder im Grunde gar nicht. Man findet, was die Kultur angeht, aber auch die gemeinsame Geschichte und Herkunft, findet man da viele Gemeinsamkeiten. Eben das, was der Maestro Toribio anspricht, ne? Diese spaltende Politik, da ist vieles, was da künstlich in den Diskursen, in den anti-haitianischen Diskursen eben nach oben geschaukelt wird. Aber häufig werden die beiden Nationen beschrieben wie zwei Hähne. Ne? Der Hahnenkampf, der spielt ja im Alltag der Dominikanischen Republik eine Rolle, ist nicht verboten. Es gibt dort in jedem Ort gibt es eine kleine Hahnenkampf-Arena, in der sich dann sonntags die Männer, vor allen Dingen die Männer, beziehungsweise ich habe noch nie Frauen da gesehen, die Männer im Rund versammeln und auf die Hähne wetten. Mhm. Und das geht laut zu, das geht sehr emotional zu. Und es ist schon interessant, wie die Leute ihre Hähne da hegen und pflegen und Großes auf sie geben und dann in den Kampf schicken und dann spritzt da das Blut. Naja, auf jeden Fall, diese Hähne sind sich ja sehr ähnlich, aber sind in dieser Arena gefangen, aus der sie nicht entkommen können und bekämpfen sich trotzdem bis aufs Blut. Das beschreibt vielleicht ganz gut dieses Verhältnis Dominikanische Republik Haiti. Und um das nur noch abzurunden, die Geschichte wird halt völlig anders erinnert. Das, was noch zur eine geschichtlich ganz interessanter Fakt ist, ist, dass die Dominikanische Republik ja ihre Unabhängigkeit nicht von Spanien erlangt hat, so wie eigentlich alle anderen lateinamerikanischen Ländern, sondern die Dominikanische Republik hat ihre Unabhängigkeit von Haiti erlangt. Und zwar hat die haitianische Armee nach dem Sklavenaufstand, nach der Revolution, die Dominikanische Republik besetzt. 1822 war das. Und sind da etwas besatzerisch aufgetreten, ja? Mhm. Also es ging darum, eigentlich diesen Inselteil auch zu befreien von der Sklaverei. Aber letztendlich haben sie die Dominikaner gegen sich aufgebracht. Und dann gab es 1844 einen kleinen Aufstand. Und da war dieser Juan Pablo Duarte dabei, nachdem der höchste Berg des Landes benannt ist.
Der Freiheitskämpfer, ja.
Einer der drei Väter der Nation, der eigentlich sehr liberale Ideen hatte. Ja, das erinnern die Dominikaner, ne? Dass sie halt ihre Unabhängigkeit von den Haitianern erlangt haben. Und die Haitianer erinnern sich an das Massaker 1937 in der Grenzregion, was von dem Diktator Trujillo verübt wurde oder seine Armee, seinen Soldaten. Das sind, glaube ich, 30.000 Haitianer, die auf der dominikanischen Seite lebten, aber eben Haitianer waren oder Französisch gesprochen haben und Spanisch nur gebrochen. Die sind dort umgebracht worden. Das erinnern die Haitianer, dieses eine Woche dauernde Massaker. Mhm. Und dementsprechend sind die Einstellungen gewachsen zueinander.
Ja, also auch hier eine komplexe Geschichte, und wie du gerade schon Goethe zitiert hast, wer mehr weiß, der sieht auch mehr, und dementsprechend lohnt es sich allemal, sich damit auseinanderzusetzen, wenn man diese Insel besucht.
Ja, die Dominikaner, muss man sagen, die Dominikaner kennen Haiti auch nicht. Mhm. Die Dominikaner, es gibt mehr dominikanische Auswanderer in den USA, und die Dominikaner kennen die USA besser, als sie Haiti kennen.
Ja, naja, du kennst zumindest die Dominikanische Republik sehr gut. Du hast ja erwähnt, du reist dort seit jetzt schon, über anderthalb Jahrzehnten eigentlich hin, bist dort viel und häufig unterwegs gewesen. Wenn du jetzt so über diese Zeitspanne nachdenkst, über die vielen Reisen und Aufenthalte und Aktivitäten und Momente, klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber vielleicht hast du ja eine gute Antwort. Gibt es etwas, von dem du sagen würdest, das hat dir die Dominikanische Republik beigebracht, oder auf diese Art und Weise hat sie dich persönlich wirklich verändert oder bereichert?
Ja, also erstmal ist es Karibik. Ich war damals noch nicht in der Karibik gewesen, und die Karibik ist selbst für Lateinamerika nochmal etwas, ich sag mal, beschleunigter, noch ein Stück lauter. Die Leute sind noch ein bisschen extrovertierter. Okay. Es geht noch emotionaler zu als im Rest Lateinamerikas. Die Sprache ist noch ein bisschen, verwischter.
Ja.
Ne, so, ich weiß nicht, ob du, so wie man das auch aus Kuba kennt. Mhm. Das war so das, ja, was habe ich mitgenommen? Also ich habe erstmal 2010 bei meiner ersten Recherchereise, habe ich mich natürlich gleich verliebt in eine Dominikanerin und war dann 3 Jahre mit ihr zusammen und war auch wegen ihr dann immer wieder auf der Insel, beziehungsweise habe dann die Arbeit aktualisieren des Reiseführers, aber auch mein journalistisches Arbeiten habe ich dann kombiniert mit den Besuchen bei ihr. Und wir waren viel unterwegs auf der Insel, unter anderem auch in Haiti, was nicht so selbstverständlich ist, weil die Dominikaner haben Angst vor den Haitianern, vor dem Afrikanischen, vor dem Voodoo, vor den wilden Haaren und so weiter. Und sie hatte eben keine Angst. Und wir waren oft da, auch nach dem Erdbeben 2010 in Port-au-Prince. Und ich habe dann auch touristisch dort gearbeitet. Ja, und was hat die Dominikanische Republik mir gegeben? Kann ich nicht so konkret beantworten insgesamt, wie sie mich verändert hat. Ne? Ja. Weil ich lebe ja selbst in Rio de Janeiro, das ist auch Lateinamerika. Mhm. Was natürlich insgesamt schön ist, sowohl in der Karibik als auch hier in Südamerika, ist natürlich, es ist ein anderes Klima. Ja. Du hast eben nicht 6 bis 7 Monate Winter, sondern du bist immer etwas entspannter. Es spielt sich viel mehr draußen ab.
Ja.
Du hast eine viel üppigere Natur, auch eine viel überwältigendere und auch wildere Natur, die es so in Europa ja auch nicht mehr gibt. Du hast viel mehr Farben, viel mehr Buntes. Das genieße ich also immer sehr, nicht nur in der Domrep, aber da ganz besonders. Mhm. Und du kannst viel draußen machen, du kannst viel Sport machen. Ich bin ein sportlicher Typ. Ich bewege mich gerne. Ich bin auch gerne unterwegs. Ne? Und ich lerne auch gern Neues kennen. Auf der letzten Reise beispielsweise bin ich mit Alex Matas, dem Segelbootbesitzer, waren wir mal mit dem Auto unterwegs und wir waren in einer Tabakplantage und da haben wir dann den Arbeitern dabei zugeguckt, wie sie die Tabakblätter zusammengebunden haben und zum Trocknen aufgehängt haben. Und da ist mir dieser Geruch stark in Erinnerung von diesem Tabakfeld. Ja, ist nicht unangenehm. Also es riecht nicht so wie Tabakrauch. Und aus diesem Tabak werden ja die berühmten dominikanischen Zigarren dann gedreht, ne? Aus den besten Blättern. Und solche Sachen gehen in der Dominikanischen Republik sehr einfach. Ne, dass du mal auf eine Kakaoplantage kommst oder durch ein Zuckerrohrfeld fährst oder auch durch ein Reisfeld, ja. Da muss man nicht nach Asien. Mhm. Das gibt es auch dort. Die sind groß, große Reisfelder, in denen die Arbeiter stehen. Solche Erfahrungen auf sehr kleinem Raum genieße ich sehr in der Dominikanischen Republik. Und für mich ist es immer so eine Mischung aus, wenn ich dort bin, ist es immer so eine Mischung aus einerseits Arbeit, die einen natürlich auch etwas aufmerksamer, etwas alerter macht und gleichzeitig aber dann das Genießen dieser tollen Umgebung, dieser etwas leicht ausgeflippten Leute, dieser sehr viel auch körperlicheren Natur. Ne? Es wird viel getanzt.
Ja.
Die Leute sind natürlich lockerer und leichter angezogen, ist ganz klar. Ne? Und sie sind auch natürlich offener und gesprächsfreudiger als der normale Zentraleuropäer. Also solche Sachen kann man, inwiefern mich das beeinflusst hat, kann ich schlecht sagen, aber das sind so Sachen, die man immer mitnehmen möchte, ja. So eine Gelassenheit, etwas mehr Offenheit, etwas mehr Gesprächigkeit, auch nicht so, dass die Leute ganz normal, in Deutschland ist das ist es ja extrem, dass Leute einfach Angst haben, wenn man sie aus dem Nichts heraus anspricht, ne? Was will der von mir? Mhm. Ist eher misstrauisch, als dass man sagt, ah, schön, da spricht mich jemand an, ich kann jetzt mit jemandem ins Gespräch kommen. Und das ist im Grunde in ganz Lateinamerika ja der Fall und in der Karibik, in der Domrep noch mal ganz besonders.
Ja.
Es gibt auch ein paar Sachen, die nerven, ne? Das ist auch klar. Es ist natürlich so, dass der Tourismus eine der Haupteinkommensquellen ist und der Tourismus, der boomt zurzeit in der Domrep und es wird sehr viel gebaut, es wird überall gebaut, viel Geld aus den USA, was in den USA verdient wurde, ist in die Domrep zurückgeflossen und in sozusagen den Bausektor. Und diese Dominanz oder Stärke des Tourismus führt natürlich dazu, dass viele Leute einfach auch dich sehen als du bist halt die Kuh, die man melken kann, aus der die Dollars aus dem Portemonnaie fallen. Ne? Und die viele All-Inclusive-Touristen, die geben natürlich auch gerne Trinkgeld, ist ja auch richtig so, ne? Da fließt halt viel Geld und diese Einstellung nehmen dann viele Leute leider mit in die normalen Begegnungen, in die alltäglichen Begegnungen. Also diese Einstellung, hey, da ist ein Gringo. Alle Ausländer sind Gringos, nicht nur die Amerikaner, alle Ausländer sind generell Gringos. Nehmen sie dann mit in solche Begegnungen und sehen dich halt leider oft als jemand, dem man ein paar Dollars aus den Rippen quetschen kann. Das nervt also natürlich ein bisschen, das ist klar.
Ja, und auf der anderen Seite dann wieder das, was du auch angesprochen hast, diese Gesprächigkeit, dass man auch angesprochen wird und auch ganz entspannt einfach mal ins Gespräch kommen kann, ohne dass es da irgendwelche Vorbehalte gibt. Und
ja, du wirst gerade in den Regionen, in denen touristisch nicht so viel los ist, bist du natürlich ein Kuriosum.
Mhm.
Das gerade je höher du in die Berge kommst und nach Pedernales fährst, da an dieser letzte Ort an der Grenze. Also je weiter man sich entfernt von diesen touristischen Zentren, in denen sich viel konzentriert, umso kurioser betrachten dich auch die Leute.
Schön.
Und sind interessiert an dir.
Betrachte dich nach diesem Gespräch deutlich weniger kurios, denn ich habe viel gelernt über dich, über deine Dominikanische Republik und über die Vielfalt, die diese Insel und dieses Land in diesem Fall bietet. Deswegen ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und für diese Ausführung. Lieben Dank dir.
Klar, wir hätten jetzt, glaube ich, noch 2 Stunden weiterreden können.
Unbedingt. Futter gibt's genug. Wir haben ja noch ganz viele Notizen übrig, aber ja.
Da sammelt sich viel an in all den Jahren.
Ja, klar.
Ja.
Aber ich denke, als Einstieg war das hier ein guter Rundumschlag und du hast uns viele Impulse gegeben, über die wir nachdenken können, aus denen wir was lernen können und vielleicht auch für eine eigene Reise, die berücksichtigt werden können.
Ja, also ich kann jedem empfehlen, der glaubt, die Dominikanische Republik sei der Ballermann der Karibik und hätte nur All-Inclusive und Charter-Tourismus, dem kann ich nur empfehlen, da mal hinzufahren, sich ein Auto zu nehmen, offen zu sein, vorher aber auch sich etwas vorzubereiten und zu lesen, um zu wissen, was man möchte und da nicht blind davor zu stehen, ne? Und dann ist diese Insel also erstmal wunderschön, aber auch sauspannend und ja, kann einfach viel entdecken und Abenteuer erleben.
Fantastisch. Das klingt doch nach einem guten Schlusswort. Ja, und wer was lesen möchte zur Vorbereitung und Einstimmung, darf natürlich gern auch nach deinen Büchern greifen über die Dominikanische Republik. Sehr empfehlenswert. Und in diesem Sinne danke ich dir herzlich für das Gespräch. Ganz lieben Dank.
Ja, danke, Erik. Mach's gut nach New York.
So ist es in diesem Fall. Ja.
Wir sind ja in einer Zeitzone quasi.
Grüße gehen raus nach Rio. Ja, gehabt dich wohl. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, die Dominikanische Republik selbst zu entdecken, Edelweiss fliegt euch das ganze Jahr über nach Punta Cana und von Oktober bis April nach Puerto Plata. Alle Infos findet ihr auf der Edelweiss-Website. Danke, dass ihr dabei wart. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast gern, empfehlt ihn weiter. Und seid natürlich vor allem auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Dann nehmen wir euch wieder mit auf eine neue Reise an einen ganz besonderen Ort. Bis dann.